ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Ringen unter den Ringen. Start der Olympischen Spiele in Paris.
Heute nun also die große Eröffnungsfeier, eine gigantische Show auf der Seine. 160 Staats- und Regierungschefs, rund 6000 Athleten und knapp 230.000 Zuschauer werden dabei sein. Wenn alles wie geplant klappt, wird es ein unvergesslicher Abend. Aber die Anspannung ist natürlich groß. Die Innenstadt ist kaum wiederzuerkennen. Unsere Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta nimmt uns mit auf eine Radtour im Herzen der Stadt.
Der Soundtrack von Paris klingt dieser Tage so. Oder so. Wenn es Beep macht und der extra beantragte QR-Code gescannt ist, darf man durch. In die Hochsicherheitszone rund um die Seine. Heerscharen von Gendarmen kontrollieren die Checkpoints an den kilometerlangen Gitterzäunen. Manch ein Tourist ist aufgeschmissen, wie etwa Julia und Kate aus der Ukraine. Sie wollen von den Champs-Élysées auf die Place de la Concorde. Wir sollen einen QR-Code vorweisen, haben aber keinen. Jetzt müssen wir einen Umweg nehmen. Die Touristen mussten jetzt außenrum, aber wer einen QR-Code hat, so wie ich, der darf hier durch und auf direktem Wege die Rue de Rivoli runterfahren am Louvre entlang. Rechter Hand die Tribünen für die Streetsportarten auf der Place de la Concorde. Letzter Soundcheck. Linker Hand die Läden unter den Arkaden in der Rue de Rivoli. Sie befinden sich in der für alle zugänglichen Zone. Da sie aber direkt an die Gitterzäune der Sicherheitszone grenzen, verirrt sich jetzt kaum noch ein Tourist hierher. Interview durch den Maschendrahtzaun mit Paul, der hier eine Schmuckboutique führt. Das ist eine mittlere Katastrophe. Die Regierung müsste uns eigentlich Schadenersatz zahlen. Manche überstehen das vielleicht nicht. Und was erwartet er für die nächsten Tage? Ich schwanke. Entweder gibt es in den Tagen nach der Eröffnungsfeier einen echten Run auf unsere Läden oder aber die Angst überwiegt vor übervollen Metros, vor möglichen Anschlägen. Jetzt kommt erst mal der Freitag, da müssen wir ja tatsächlich ganz schließen. Am Tag der Eröffnung steht alles auf Alarmstufe Rot. Der Luftraum bleibt zwischen 18.30 Uhr und Mitternacht in einem Umkreis von 150 Kilometern geschlossen. Es sind mehrere 10.000 Polizisten, Soldaten und Spezialeinheiten im Einsatz, Scharfschützen und solche, die feindliche Drohnen abfangen können. In diesem flirrenden Moment, kurz bevor es losgeht, halten alle den Atem an und müssen sich in Gelassenheit üben. Ab 18 Uhr wird keine Metrolinie mehr unter der Seine durchfahren. Auch die Brücken bleiben ab 19 Uhr geschlossen. Die Stadt wird zweigeteilt sein. Schon ab 10 Uhr sollen möglichst keine Autofahrer mehr unterwegs sein. Nervt das jetzt einfach oder lohnt sich der Krampf? Die Pariser sind geteilter Meinung. Comme si, comme ça. Ich bin schon stolz, dass wir die Olympischen Spiele hier in Frankreich in Paris haben. Die Metro ist doch schon in normalen Zeiten verstopft. Wir empfangen hier so viele Touristen und das geht auf die Kosten der Leute, die hier leben und arbeiten. Das ist ärgerlich. Ich habe gehört, dass Lady Gaga und Céline Dion auftreten. Das wird doch eine schöne Show und ein tolles Spektakel auf der Seine. Wir werden einfach einen super Moment miteinander erleben. In jedem Fall wird er einzigartig.
329 Goldmedaillen gibt es zu gewinnen in den nächsten Wochen und rund 11.000 Athletinnen und Athleten werden um diese Medaillen kämpfen. Darunter sind auch einige Athleten aus Hessen. Einer von ihnen ist der 400 Meter Hürdenläufer Joshua Abuaku. Er hat auf einer Sportanlage in Frankfurt Bergen-Enkheim trainiert, um sich den Traum von Olympia zu erfüllen. Ich habe ihn gestern erreicht und ich habe ihn gefragt, was ist das für ein Gefühl, bei den Olympischen Spielen in Frankreich dabei zu sein.
Definitiv für mich ein sehr, sehr cooles, weil es sind jetzt schon meine zweiten Olympischen Spiele, muss ich dazu sagen. Was jetzt aber natürlich bei den Olympischen Spielen diesmal ganz, ganz anders ist, wie jetzt bei den letzten Olympischen Spielen von mir in Tokio, ist, dass jetzt einfach natürlich einfach viel, viel mehr los sein wird, denke ich mal, weil die letzten Olympischen Spiele war ja durch Corona nochmal alles so ein bisschen limitiert. Das heißt, es gab keine Zuschauer halt im Stadion etc. Wir durften auch das Olympische Dorf bis auf das Stadion halt ansonsten nirgendwohin verlassen. Und das war natürlich schon ein bisschen schade, weil ich meine, wenn man dann schon mal in Tokio gewesen ist, dann hätte ich mir auch gerne noch mal ein bisschen mehr von der Stadt auch angeschaut oder vielleicht einfach mal rausgegangen. Das war jetzt beim letzten Mal nicht möglich. Aber jetzt, ich glaube, in Paris wird es schon nochmal ein kompletteres Erlebnis. Meine Familie wird auch da sein zum Anfeuern und von daher freue ich mich auf jeden Fall.
Ihre Disziplin ist der 400 Meter Hürdenlauf. Sie müssen eine Stadionrunde laufen, auf der in gleichmäßigen Abständen 10 Hürden aufgestellt sind. 91,44 Zentimeter hoch. Die müssen Sie natürlich ganz genau erwischen, ohne aus dem Tritt zu kommen. Das ist Maßarbeit. Wie schaffen Sie das?
Ja, definitiv. Maßarbeit ist es schon, aber mittlerweile, irgendwann habe ich natürlich aufgehört zu zählen. Ich glaube, ich habe jetzt schon viele, viele Rennen auf jeden Fall intus. Ich würde jetzt sagen mal, vielleicht grob geschätzt irgendwo zwischen 50 und 100. Und ich mache das Ganze ja auch dann nicht täglich, aber halt relativ häufig natürlich auch im Training. Und von daher glaube ich, mit der Zeit schleicht sich halt dieser Rhythmus einfach so ein bisschen so ein, den man halt zwischen den Hürden läuft. Und mittlerweile ist jetzt wirklich auch kein großes Überlegen mehr, sondern ich laufe eigentlich so ein bisschen mehr oder weniger drauf los. Ich weiß, wie es sich anfühlt, diesen bestimmten Rhythmus, den ich mir halt vornehme, vor einem Rennen dann halt zwischen den Hürden zu laufen. Und von daher merke ich dann auch eigentlich relativ schnell dann auch, wenn ich dann eine Hürde belaufen habe, okay, das passt jetzt genauso auch weiter zur nächsten Hürde. Oder ich muss dann halt dann einfach ein bisschen was umstellen zwischen den Hürden. Also da entwickelt man auf jeden Fall mit der Zeit so ein Gefühl auf jeden Fall dafür.
In Tokio war für Sie im Halbfinale Schluss. Was haben Sie sich für Paris vorgenommen?
Tokio Halbfinale war für mich jetzt schon mal ein Riesending damals. Ich glaube, da hatte ich auch einfach nochmal eine ganz, ganz andere Ausgangslage wie jetzt dieses Jahr. Und von daher würde ich natürlich sehr, sehr gerne auf jeden Fall ins Finale kommen. Ich weiß jetzt von meinen Vorleistungen jetzt dieses Jahr, die waren jetzt leider noch nicht so, dass ich sagen würde, ich kann da jetzt ganz, ganz vorne mitlaufen. Aber ich glaube, wir haben jetzt die letzten Tage und Wochen nochmal sehr, sehr viel im Training gemacht und getan. Ich fühle mich gut, ich fühle mich fit. Und von daher ist für mich auf jeden Fall das Finale auch weiterhin das Ziel. Habe mir jetzt aber persönlich als primäres Ziel nochmal so ausgesucht, wirklich mir zu sagen, ich habe jetzt so viel und so hart dafür gearbeitet. Ich möchte jetzt wirklich einfach bestmöglich am Halbfinaltag da wirklich bei 101% sein. Mhm. Da dann gerne natürlich auch nochmal eine persönliche Bestleistung laufen. Und danach schaue ich dann einfach, wie weit die Reise dann geht. Und wenn es dann im Endeffekt mit dem Finalplatz belohnt wird, dann natürlich umso besser.
Also dabei sein ist alles, das gilt nicht für Sie.
Nicht mehr so ganz, ne.
Das deutsche Team umfasst ja allein schon 463 Athletinnen und Athleten. Das ist der größte Kader seit den Sommerspielen in Atlanta 96. Was denken Sie, wie viel Kontakt werden Sie zu Sportlern aus anderen Ländern haben?
Ich denke mal, meine Konkurrenten innerhalb meiner Disziplin, da werde ich sicherlich schon auf jeden Fall auch mal den einen oder anderen auch im Vorfeld sehen. Ich glaube auch generell mit den Leichtathleten, also mittlerweile waren wir ja auch schon auf vielen internationalen Wettkämpfen, also da kennt man auf jeden Fall den einen oder anderen dann natürlich, wenn man auf dem Platz ist. Ansonsten häufig natürlich trotzdem, dass ich da auf jeden Fall auch irgendwie im Austausch komme mit anderen Athleten und normalerweise passiert das auch wirklich von automatisch. Es gibt ja immer diese berühmt-berüchtigten Pins, also wie so kleine Anstecker, die jeder Athlet irgendwie bekommt und dann kann man die mit anderen Nationen tauschen und alleine dadurch hat man ja dann meistens auch schon so ein bisschen Interaktion mit anderen Athleten. Also von daher, ich gucke mal, was da kommen wird. Und so ein olympisches Dorf ist schon einfach nochmal was ganz Besonderes.
Das soll ein großes Fest werden, ja auch ein Begegnungsfest. Nun haben wir zwei große Konflikte, den Ukraine-Krieg und den Nahostkonflikt. Spielt das für Sie irgendeine Rolle bei diesen Spielen?
Es ist natürlich auf jeden Fall, sage ich mal, so gewissermaßen im Hinterkopf und ist jetzt auch nicht egal, was halt sonst weiterhin auf der Welt natürlich noch passiert. Für mich ist jetzt aber ganz klar, wenn ich jetzt zu den Olympischen Spielen fahre, dann liegt in erster Linie mein Fokus natürlich auf dem Sportlichen, weil darauf habe ich jetzt die letzten Jahre ja auch alles irgendwie drauf ausgerichtet. Und da möchte ich mich jetzt erstmal nicht von irgendwelchen äußerlichen Faktoren irgendwie großartig beeinflussen lassen. Ich will mich da auf mich selbst erstmal konzentrieren, fokussieren. Nichtsdestotrotz ist das natürlich was weiterhin in der Welt passiert, auch weiterhin wichtig, keine Frage. Für mich steht jetzt aber bei den Olympischen Spielen erstmal auf jeden Fall wirklich der sportliche Wettkampf im Vordergrund.
Und dafür drücken wir fest die Daumen. Unser Hesse beim 400-Meter-Hürdenlauf Joshua Abuaku. Alles Gute.
Dankeschön, vielen, vielen Dank.
Das sind ja besondere Spiele in Paris, denn exakt vor 100 Jahren war die französische Hauptstadt ebenfalls Gastgeber der Spiele. Vieles war damals anders. Die deutsche Mannschaft beispielsweise wurde vom Internationalen Olympischen Komitee gar nicht erst eingeladen. Tennis wurde als Sportart aus dem Programm genommen, Tauziehen ebenso. Eines aber ist bis heute geblieben. Die Liebe der sportverrückten Franzosen. Unsere Korrespondentin Stephanie Markert aus Paris über die Olympischen Spiele damals und heute.
Kein Beinstellen, ruft Trainer Eric, der an diesem Tag Kindern das Hockeyspielen nahebringt. Es gefällt uns sehr, ein schöner Sport. Wir profitieren von dem Angebot, das haben wir nicht oft. Sie spielen auf einem nagelneuen Feld im Stadion Yves du Manoir. Es liegt in Colombes bei Paris und war 1924 Schauplatz der Eröffnung. Frankreichs damaliger Präsident Gaston Doumergue sprach die Formel. Nach dem Ersten Weltkrieg die verrückten 20er Jahre. Die Spiele sollten patriotisch sein, die Rückkehr eines starken Frankreichs zeigen. Auch heute will Präsident Emmanuel Macron bei Olympia einen einenden Moment für die politisch zerrissene Nation. Und viele Medaillen.
La France et son identité.
Die Identität Frankreichs erzählt von Emanzipation und Freiheit. Und natürlich müssen wir unter die Top 5 der Nationen.
Faut qu'on soit dans le Top 5.
Der französische Leichtathlet Géo André sprach damals den Sportlereid, sich an die olympischen Regeln zu halten. Gut 3000 Athleten waren damals dabei, heute sind es mehr als dreimal so viele. Sie kamen aus 44 Ländern, Deutschland war noch gebannt. Heute ist Russland offiziell ausgeschlossen, 206 Nationen aber nehmen teil. Sie wohnen in einem Öko-Quartier an der Seine bei Paris. Vor 100 Jahren gab es zum ersten Mal ein olympisches Dorf, gleich neben dem Stadion in Colombes. Sporthistoriker Thomas Bauer beschreibt es bei France 2 so. Es bestand aus bis zu 200 Holzhütten auf einem kaum erschlossenen Terrain. Aber es gab alles, was die Athleten brauchten. Einen Friseur, eine Wäscherei, Kantinen, Ruheräume und Telefone. Manch einer kam aus Übersee und wollte gleich in die Pariser Bars. Da hat man die Sportler lieber etwas beschützt. Während diesmal Breaking olympisch ist, waren es damals Seilklettern oder Synchronturnen. Die Spiele damals und heute haben auch etwas gemeinsam. Einerseits lösten sie jeweils einen Boom beim Bau von Schwimmbädern aus und jedes Mal wurde Verkehrschaos befürchtet. Das zeigt ein Online-Video der Tageszeitung Le Parisien, in dem die Zeit zurückgedreht wird.
Schon 1924
fragte sich die Presse, wie man bei den Spielen vorankommen solle. Ist das Problem lösbar? Überlebt der Olympismus die Spiele von 1924? Haupt- und Vorstädter werden besondere Stunden mit diesen Mist-Olympischen Spielen erleben. Kräftig investiert aber hat das Departement ins historische Stadion. Über 80 Millionen Euro. Die Tribüne von einst ist restauriert, daneben steht eine neue, aus viel Holz und energieeffizient. Departementpräsident Georges Sifredi sagt bei der Einweihung stolz:
Nous apprêtons ainsi à écrire un nouveau chapitre.
Wir eröffnen ein neues Kapitel dieses Monuments der Sportgeschichte. Auf unseren zwei neuen blauen Hockeyfeldern erwarten wir die 24 qualifizierten Mannschaften. Unsere vier neuen Fußball- und drei Rugbyfelder stehen allen offen. Lassen wir unser Land schneller, weiter, höher schwingen und schreiben wir die Legende unseres Stadions fort.
Continuons d'écrire la légende de notre stade départemental.
1924 herrschten in Colombes bis zu 45 Grad. Auch jetzt wird geschwitzt. Trainer Eric.
Ils adorent ça, ils découvrent. En France, on joue pas beaucoup.
Die Kinder sind begeistert. In Frankreich spielt man weniger Hockey als in Deutschland. Sie entdecken hier einen neuen Sport.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Ringen unter den Ringen. Start der Olympischen Spiele in Paris.
Heute also die große Eröffnungsfeier mit einem komplett neuen Ansatz, einer ganz neuen Idee. Kein Einmarsch der Nationen im Stadion wie sonst immer, sondern eine Fahrt in Booten über die Seine bis zum Eiffelturm. Dirk Walzdorf ist unser Olympiareporter in Paris. Wie sehr ist das Kribbeln spürbar bei den Sportlerinnen und Sportlern, aber auch bei euch Reportern vor Ort?
absolut spürbar bei allen Beteiligten, die hier gerade aufgezählt wurden, muss man sagen. Die Sportler sprühen ja vor Vorfreude auf diese Olympischen Spiele. Und auch bei uns Reporterinnen und Reportern, muss ich sagen, macht sich die Vorfreude immer mehr breit. Das liegt vielleicht auch ein kleines bisschen daran, dass auch wir ja vor 3 Jahren sehr schwierige Spiele als Berichterstatter hinter uns hatten mit den Corona-Spielen von Tokio, wo alles ein bisschen anders war. Auch die letzten Winterspiele waren in Peking sehr schwierig. Und hier, Mensch, wir sind in Paris, in der vielleicht schönsten Stadt der Welt, und heute geht's los mit den Olympischen Spielen. Das kann einen alles härter treffen im Leben.
Die Eröffnungsshow heute Abend, die soll ja einmalig werden. Es ist vieles auch im Geheimen geblieben bisher. Wie lange wurde denn dafür geprobt und was wird da zu sehen sein? Wie wird das ablaufen?
Also die Konzeptionsphase zieht sich ja über Jahre. Geprobt wurde jetzt viele, viele Monate, natürlich teilweise in irgendwelchen Hallen und weit weg, weil die eigentliche große Generalprobe, die es ja sonst bis auf die Sekunde bei solchen Veranstaltungen gibt, die konnte es ja gar nicht geben. Dafür ist das Ganze zu komplex. 6 Kilometer, der Mittelabschnitt der Seine, der mitten durchs Herz der Stadt fließt, ist sozusagen die Bühne lang. 85 Boote mit mehr als 200 Delegationen nehmen teil. Übrigens für alle, die es heute Abend live verfolgen wollen, die Deutschen sind früh dran. Die sind die 7. Nation, die sich präsentieren wird. Und dann gibt es natürlich eine Show, die in der Form wirklich einzigartig sein wird. Die Inhalte liegen teilweise ein bisschen auf der Hand. Wir sind hier in Frankreich. Da werden natürlich die zentralen Ideen, Werte und Errungenschaften der Kulturnation Frankreich eine Rolle spielen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Aber in der Stadt der Liebe wird natürlich auch die Liebe nicht zu kurz kommen. Aber das alles in einem packenden Gesamtprogramm mit Musik, Tanz, Choreografie. Das Kino wird eine Rolle spielen. Also ich könnte endlos weiter erzählen, aber die Show wird auch sehr lang, über 3,5 Stunden.
Puh, also das wird ein langer Abend. Werden wir mal sportlich. Aus deutscher Sicht ging es ja gestern schon ganz gut los. Unsere Fußballerinnen schlugen Australien mit 3:0 zum Auftakt des Olympischen Frauenfußballturniers. Wie nah dran war das am perfekten Start und einem ersten Statement in Richtung Medaillenansprüche?
Also die meisten Beobachterinnen und Beobachter würden sagen, das war sehr, sehr nah dran und das war durchaus ein Statement. Horst Rubisch, der erfahrene Trainer, meinte, naja, 1-2 Türchen mehr hätten es ruhig sein können. Aber gut, ein bisschen Kritik muss immer sein. Nein, im Ernst, Australien ist eine richtig gute Mannschaft. WM-Vierter, gegen die muss man erstmal souverän 3:0 gewinnen und das ja auch mit einigen Umstellungen im Team. Ist aber auch gut so, dass die deutschen Frauen dieses Statement gesetzt haben, denn der nächste Gegner ist dann noch eine Kategorie höher. Sonntag geht's gegen die USA und die sind im Frauenfußball ja immer einer der absoluten Mitfavoriten.
Diese Spiele bieten besondere Locations. Alle schwärmen vom Beachvolleyballfeld unter dem Eiffelturm. Was hast du zu bieten? Was wären die interessantesten Wettkämpfe für dich?
Also Fechten im Grand Palais wird, glaube ich, ganz, ganz besonders. Und was die Outdoor-Sportarten angeht, freue ich mich, auf den Place de la Concorde zu gehen. Da sind die sogenannten jungen Sportarten, Skateboarden und auch Breaking, also Breakdance, was hier einmal bei Olympia dabei sein darf. Ich glaube, das wird einfach ein Ort der ganz großen Emotionen und olympischen Begeisterung sein. Aber es gibt ja noch viel mehr. Dressurreiten vor dem Schloss Versailles und, und. Also in Paris 2024 werden wir, glaube ich, von einem ikonischen Sportmoment zum nächsten gehen, auch gerade was die optische Inszenierung angeht. Für die, die das Glück haben, hier vor Ort zu sein, und auch für die, die es in Anführungszeichen nur im Fernsehen verfolgen können.
Die Olympischen Sommerspiele starten heute, nur 12 Tage nach dem Ende der Fußball-EM in Deutschland. 11.000 Athleten kämpfen in 32 Sportarten um Gold, Silber und Bronze. Das ist ein internationales Sportfest, was begleitet wird von aktuellen Krisen auf der Welt, wie dem Ukraine-Krieg und dem Nahostkonflikt. Ich habe gesprochen mit Jürgen Mittag. Er ist Professor für Sportpolitik an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und ich habe ihn gefragt, was erwarten Sie, Herr Mittag? Wie politisch werden die Olympischen Spiele in Paris?
Man kann sicherlich davon ausgehen, dass die Olympischen Spiele im Jahre 2024 noch politisiert sind oder werden, als es die vergangenen Olympischen Spiele ehedem schon waren. Sportgroßereignisse wie die Olympischen Spiele, aber Fußball-Weltmeisterschaften oder auch die Euro sind immer auch eine Nabelschau oder besser gesagt eine Bühne zur Darbringung der unterschiedlichsten Positionen, der unterschiedlichsten Interessen. Und das werden wir jetzt auch in Paris erleben, dass ganz viele Akteure und ganz viele Organisationen, auch Staaten und einzelne Personen versuchen, ihre Interessen auf der Bühne des Sportes zu bespielen. Und die Politik wird dabei eine ganz zentrale Rolle spielen.
Die meisten russischen Sportler treten nicht an in Paris und wenn, dann ja unter neutraler Flagge. Und von der Eröffnungsfeier sind sie ebenso wie die Athleten aus Belarus ausgeschlossen. Diese IOC-Entscheidung ist einerseits natürlich super nachvollziehbar. Andererseits könnte man ja auch sagen, dass die Olympischen Spiele da eine Chance zur Völkerverständigung verpassen.
Ja, das IOC wandelt auf einem sehr, sehr schmalen Grat und hat seine Position ja auch in den letzten 2 Jahren wiederholt verändert. Olympia oder Olympische Spiele sind letztendlich beides. Sie sind auf der einen Seite ein Spiegel von politischen und gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen. Sie sind auf der anderen Seite aber auch eine Triebkraft, die Dinge befördern kann. Und das ist der Sport sicherlich ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und an dem auch Menschen vielleicht leichter als in anderen Bereichen wieder zueinander finden, die sonst in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Insofern kann man diesen Olympischen Spielen vielleicht auch eine gewisse brückenbauende Funktion zuschreiben. Auf der anderen Seite wäre es aber wiederum vermessen, von dem Sport jetzt Wunderwaffen oder Wundermittel zu erwarten, dass Das wäre beides, glaube ich, übertrieben. Der Sport kann Türen öffnen, aber sie müssen dann auch auf den anderen Feldern weiter realisiert werden.
Nun stand in der letzten Zeit der Ukraine-Krieg besonders im Fokus. Im Nahen Osten herrscht auch ein großer Konflikt. Wie problematisch sehen Sie diesen Nahostkonflikt für die Olympischen Spiele? Man hatte ja da München 1972 vor Augen, wo palästinensische Terroristen ins Quartier der israelischen Mannschaft eingedrungen sind. 11 Israelis kamen damals ums Leben.
Die Spiele 2024 sind ganz sicherlich auch Hochsicherheitsspiele. Manches davon ist nach außen gedrungen, vieles davon wissen wir aber gar nicht, unter welchen doch sehr aufwendigen Sicherheitsvorkehrungen Athletinnen und Athleten in Paris begleitet werden, gesichert werden. Und das gilt in ganz besonderer Art und Weise für das israelische Team, die in der Tat schon im Vorfeld mit verschiedensten besonderen Maßnahmen konfrontiert worden sind, was ihren Schutz betrifft, die aber auch im Stadion bei den Wettbewerben sicherlich nochmal in einer besonderen Situation sind, wenn es Unmutsbekundungen geben sollte, wenn die sehr deutlich geäußert werden, dann wird man auch sehen, dass auch hier wahrscheinlich der Nahostkonflikt nicht aus den Stadien herauszuhalten ist und von den Wettbewerben völlig fern ist.
Wie groß ist das Thema dieser Konflikte und Krisen denn für die Sportler und Sportlerinnen? Wie ist da Ihr Eindruck?
Auf der einen Seite versuchen die Sportlerinnen und Sportler alles dran zu setzen. Sie haben jahrelang darauf hintrainiert, auf diesen einen Moment, auf den einen Wettbewerb und natürlich möglichst viele Dinge, die außen vor im Umfeld eine Rolle spielen, nicht an sich heranzulassen und sich rein auf den Wettbewerb zu konzentrieren. Aber so ganz ist das halt nie möglich, wenn man permanent mit anderen äußeren Eindrücken konfrontiert ist. Und was wir auch insgesamt feststellen, ist, dass die Erwartungen an Athletinnen und Athleten im Hinblick auf ihre gesellschaftliche Verantwortung zunehmend gestiegen und gewachsen sind. Also der Athlet kann sich nicht mehr allein darauf zurückbeziehen, nur Sportlerin oder Sportler zu sein, sondern er wird auch als Person des öffentlichen Lebens wahrgenommen. Und in diesem Zusammenhang muss er eben auch eine Meinung haben oder vielleicht auch Stellung beziehen zu den gewissen Dingen, die in politischen oder gesellschaftlichen Debatten eine Rolle spielen. Insofern ist der Erwartungshorizont also durchaus bisweilen beträchtlich und auch das Anforderungsprofil an ein sportliches Dasein gar nicht so ganz gering.
Dabei sein ist alles. Das ist mal der olympische Gedanke gewesen. Wie olympisch ist Olympia da überhaupt noch?
Ja, die olympische Idee und die olympische Bewegung hat natürlich einen langen Weg genommen und viele Veränderungen. Sicherlich eine der wichtigsten, das Konzept der Kommerzialisierung, das vor allen Dingen seit den 80er Jahren sich den Weg gebahnt hat. Da sind die olympischen Werte und die olympische Idee bisweilen arg ins Hintertreffen geraten. Auf der anderen Seite kann man sagen, Olympischen Spiele wohnt immer noch so etwas wie ein originärer Sportgedanke inne, in dem es eben nicht nur um Kommerzialisierung und um Geld geht, sondern eben vielleicht auch noch um gewisse Werte und um die Idee des Sportes an sich. Und dieses Spannungsverhältnis bleibt abzuwarten, wie es gelingt, das in Paris vielleicht zu einem gewissen Teil zumindest auszubalancieren, auszutarieren und wie weit eben auch so Gedanken wie das Miteinander, das friedliche Miteinander, das Völkerverständigende in Paris eben auch seinen Platz und seinen Ort findet.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.